Einen wunderschönen guten Morgen an diesem 20. August. Es ist erstaunlich, dass so viele da sind. Ich hab erwartet, dass noch mehr verreist sind. Schön, ich freue mich voll. Die Predigt heute ist eine Art Verlängerung dessen, was wir in der ersten Stunde miteinander besprochen haben. Und mir ist deutlich geworden, als wir in der Gruppe uns über den unsichtbaren Gott unterhalten haben, wie schwer fassbar für uns Menschen ist, mit einer Materie uns auseinanderzusetzen, die bei Weitem das übersteigt, was unser Kopf, ja, und oft auch unser Herz in der Lage ist wahrzunehmen. Ich will mit euch heute Morgen über das Thema sprechen, wie ist es mit dem Willen Gottes, mit dem Erkennen des Willen Gottes in unserem Leben. Im Prinzip ist das, was auch in der Lektion ein bisschen angeklungen ist, klar, natürlich, wenn Gott eine theoretische Größe nur gewesen wäre, könnte man da theologische Akrobatik betreiben, sage ich mal so. Aber in dem Moment, wo es um uns geht, um unser Leben, wenn jemand in der Familie krank ist, wenn wir Schwierigkeiten im Alltag haben, in der Familie, auf der Arbeit, da sieht es ganz, ganz anders aus. Und ich habe eine Behauptung, die ich am Anfang mit euch teilen werde. Ich glaube, in dem christlichen Kontext, im religiösen, im Gemeindekontext, gibt es keinen dehnbareren Begriff als der Begriff der Wille Gottes. Man kann mit dem Willen Gottes zumindest versuchen, alles zu erklären, Antworten auf viele schwierige Fragen zu geben. Und wenn man das Gefühl hat, okay, man weiß nicht, was man sagen soll, sagt man halt einfach, okay, das war vielleicht der Wille Gottes. Ich glaube, so einfach können wir es uns nicht immer machen, weil, ja, aus mehreren Gründen. Erstens, weil wir keine Verfügbarkeit haben über den Willen Gottes. Ja. Nur weil ich denke, dass etwas der Wille Gottes wäre, heißt es längst noch nicht, dass er es ist. Ja. Und zweitens, oft ist das, was ich als Wille Gottes oder andere Menschen als Wille Gottes einsehen, nicht das, was Gott sich selber für uns gewünscht hat. Gibt es Richtlinien? Gibt es gewisse Ideen, die uns helfen können, mit dem Thema, den Willen Gottes ein bisschen uns besser anzufreunden? Bevor ich in die Thematik einsteige, ja, möchte ich erstmal die zwei Extreme bei dem Thema Ich und die Erkenntnis des Willen Gottes markieren. Ja? Die erste Markierung möchte ich an einem Beispiel deutlich machen. Vor ungefähr 1000 Jahren, Ende des 11. Jahrhunderts, in Clermont, sein französischer Staat, hat ein Papst, Urban II., den ersten Kreuzzug ausgerufen. Ja, das war eine ganz spannende Geschichte. Die Moslems haben Jerusalem besetzt und der Papst war der Meinung, die heiligen Städte müssten befreit werden von den Moslems. Und er hat mehrere Fliegen mit der gleichen Klappe erwischt. Es gab eine Menge Verbrecher in den Gefängnissen in Frankreich und generell in Westeuropa. Und das war eine tolle Gelegenheit, sich mal vielen sozialen Problemen zu entledigen. Viele von denen haben ein Schwert in der Hand bekommen, einen heiligen Auftrag, und sie haben sich auf den Weg gemacht nach Jerusalem. Und man sagt, sicherlich gibt es keine Tonaufzeichnungen von dieser Rede, die der Papst da gehalten hat, aber anscheinend sollte er zum Schluss seiner Predigt oder seine propagandistische Rede, man kann es nennen, wie man es will, gesagt haben, macht das, Gott ist mit euch, weil Deus lo vult, auf Lateinisch, oder Gott will es, und das, oder das ist der Wille Gottes. Und seitdem ist das ein klares Beispiel für Leute, die unbedingt ein Ziel haben vor Augen. Sie wollen unbedingt dieses Ziel umsetzen. Oft sind das ganz tolle, heilige Ziele oder religiös angehauchte Ziele. Und sicherlich nicht nur das, egal wie dünn eine Münze ist, sie hat immer zwei Seiten, aber um dem eine religiöse Gewichtung zu geben, sagt man, das ist der Wille Gottes. Und das ist aus meiner Sicht die eine Extrem. Ja, ich will unbedingt etwas in meinem Leben, ich habe ein Ziel, das ist aber mein Ziel und ich versuche dieses Ziel mit dem Willen Gottes zu legitimieren. Es gibt aber auch ein anderes Extrem. Wenn das Extrem der Hyperaktivität ist, die zweite Extrem ist die Extrem der Hyperpassivität. Vor etlichen Jahren durfte ich einige muslimische Länder besuchen und mir ist aufgefallen, dass die Moslems oft ihre Sätze mit dem Wort Inshallah beendet haben. Ja, Inshallah bedeutet so viel wie, das ist der Wille Gottes oder so Gott will. Heute beschäftigen wir uns nicht mit der Theologie des Islams, nur in Bezug auf Gott, auf Allah, diesen allmächtigen Gott, stellen wir fest, dass die Moslems oft eine gewisse Dosis an Fatalismus und Passivität an den Tag legen. So ist es halt, ja, so ist das Leben. Man zieht sich ein bisschen zurück und oft will man auch gewisse Umstände nicht ändern, auch wenn man es könnte. Und man sagt, okay, Inshallah, das ist der Wille Gottes. Und das sind so die zwei Extreme. Auf der einen Seite die Hyperaktivität, versinnbildlich durch den ersten Kreuzzug, ja, und Urban der Zweite. Auf der anderen Seite die Hyperpassivität, ja, so ist das. Ja, ich möchte mich da nicht proaktiv beschäftigen mit meinem Leben, mit der Situation, mit dem Studium, mit der Arbeit und so weiter und so fort. Und irgendwo zwischen diesen zwei Extremen, der Hyperaktivität und der Hyperpassivität, befinden wir uns alle. Und je nachdem, was für einen Charakter wir haben, wie wir gestrickt sind, was für eine Erziehung wir haben, was wir auch an Motivation in dem einen oder anderen Situation erleben, neigen wir eher in die eine oder in die andere Richtung zu gehen. Es gibt kein Rezept und heute Morgen ist mein Ziel auch nicht, dass ich euch ein Rezept gebe, ein Schema F, eine Gleichung, ja, und diese Gleichung könnt ihr euch merken und nächstes Mal, wenn ihr in einer schwierigen Situation seid, da könnt ihr dieses Schema F auf eure Situation anlegen und sagen, ja, okay, das ist der Wille Gottes. Die Bibel arbeitet nicht mit diesem Modell. Die Bibel wählt einen anderen Weg. Und ich habe mir heute Morgen drei Bibelstellen ausgesucht, die uns deutlich machen können, wie wir bei dem Thema mein Leben und der Wille Gottes, wie ich das für mich am besten einordnen kann. Diejenigen von euch, die eine Bibel haben, da komme ich zum ersten Punkt, können die Bibel aufschlagen und wir lesen gemeinsam Jeremia Kapitel 31, Vers 3. Jeremia Kapitel 31, Vers 3, eine etwas bekannte Stelle aus dem Alten Testament. Und es steht dort, Jeremia Kapitel 31, Vers 3, folgendes. Der Herr ist mir erschienen von Ferne und sagte zu mir, ich habe dich je und je geliebt, darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. So eine Bibelstelle, die oft gelesen wird bei Taufen oder bei diversen positiven kirchlichen Veranstaltungen, eine wichtige Stelle aus dem Alten Testament, wo die Liebe Gottes im Vordergrund steht. Er spricht hier zum Jeremia, aber auch zum Volk Israel und sagt, eine Sache muss euch klar sein, meine Liebe ist grenzenlos, ich habe dich immer geliebt und mein Handeln an dir, ja, ist motiviert durch die Güte, die ich in meinem Herzen trage, sinnbildlich gesprochen. Das sind diese bekannten Anthropomorphismen im Alten Testament, wo menschliche Charaktereigenschaften Gott zugeschrieben wurden. Was bedeutet dieser Text im Kontext der Frage, der Wille Gottes und mein Leben. Die Erkenntnis für mich ist folgende. Wie ich Gottes Handeln in meinem Leben wahrnehme, hat zum größten Teil oder in erster Linie damit zu tun, was für ein Gottesbild ich habe. Und ich behaupte an dieser Stelle, dass jeder von euch ein Gottesbild hat. Oft sind es sogar mehrere Gottesbilder, die sich überlappen. Es gibt ein Gottesbild, das wir aus der Familie, aus dem Elternhaus mitgenommen haben, vorausgesetzt, wir sind in einem christlichen Kontext erzogen. Es gibt ein Gottesbild, was wir uns später angeeignet haben in den jungen Jahren. Und spätestens, wenn wir selber Eltern geworden sind, merken wir, dass sich auch einiges an unser Gottesbild auch ändert. Oder nicht? Je nachdem. Die Frage ist an dieser Stelle, welches Gottesbild dominiert mein Glauben? Wie sehe ich die Welt? Ich habe mit Entsetzen festgestellt, dass ich mit 45 langsam mit dieser Brille nicht klarkomme beim Lesen. Nein, es gibt Optiker in München, die helfen mir. Zum Glück. Und da bin ich mal letzte Woche zum Optiker gegangen und die Frau hat festgestellt, dass ich eine Lesebrille habe. Und ich kann mich erinnern, ja, an meinen Opa, der immer wieder diese zwei Brille hatte. Eine fürs Fan und eine für die Nähe. Und ich dachte mir, ey, wenn jemand zwei Brillen hat, der muss alt sein. Und jetzt bin ich an dem Punkt gekommen, ich behaupte nicht, dass ich alt bin, bin ich nicht. Aber ich habe zu Hause zwei Brillen, die ich immer wieder wechseln muss. Und ich merke, wenn ich Auto fahre, brauche ich diese Brille. Wenn ich aber Buch lese, ist es gut, wenn ich die andere Brille dabei habe. Die Frage ist, welches Bild, welche Brille habe ich aufgesetzt, wenn es um den Willen Gottes in meinem Leben geht? Manchmal schauen wir nach vorne und versuchen, so weit wie es geht, in die Zukunft zu schauen. Wenn es um unser Leben geht, um das Leben unserer Kinder, man mag sich Gedanken, was werden meine Kinder lernen, studieren, wo gehen sie hin später, wenn sie erwachsen sind und. Es gibt so viele Fragen. Oft aber merken wir, dass wir auch in einer Situation oft leben, wo unmittelbare Themen, unmittelbare Fragen von entscheidender Bedeutung sind. Wie siehst du Gott? Die Frage ist nicht, wie Gott dich sieht. Das ist so die Frage, die mir immer wieder eingetrichtert wurde als Adventistenkind. Wie sieht dich Gott? Er sieht alles. Und sein Auge ist so groß. Und er sieht alles in deinem Leben. Alles, was alle anderen nicht sehen, sieht Gott. Puh. Im Laufe der Zeit habe ich festgestellt, sicherlich ist die Frage berechtigt. Aber viel spannender ist die Frage, wie sehe ich Gott? Weil wenn vor meinen Augen nur dieses große Auge ist, was alle meine Fehler sieht, habe ich etwas bei Gott nicht ganz hundertprozentig verstanden. Vor längerer Zeit, wahrscheinlich sind es mittlerweile 20 Jahren, hatte ich einen Autounfall hier in Deutschland gehabt. Ich war nicht am Steuer. Ich saß hinter dem Fahrer und das war eine sehr brenzlige Situation und wir sind alle am Leben geblieben, aber immer wenn ich diese Geschichte später erzähle, je nachdem wer die Geschichte hört, gibt es zwei Reaktionen. Die erste Reaktion lautet, du hattest Glück gehabt. Und die zweite Reaktion lautet, Gott hat dein Leben bewahrt. Und ich stelle mir manchmal die Frage, warum eigentlich? Es ist die gleiche Geschichte und in der Regel erzähle ich sie auf die gleiche Art und Weise. Mit der Zeit neigt man dazu, schwierige Situationen aus der Vergangenheit auszuschmücken, damit sie noch dramatischer werden. Aber wenn man die Geschichte immer wieder gleich erzählt, es geht um den gleichen Umstand, um die gleiche Situation. Warum ist die Reaktion anders? weil die Menschen diese Situation aus unterschiedlichen Blickwinkeln bewerten. In der ersten Bewertung gibt es in der Gleichung, sage ich mal so bildlich gesprochen, eine Gottesgröße. In der zweiten Bewertung gibt es in der Gleichung eine Zufallsgröße. Und diese zwei Größen, Gott oder der Zufall, konkurrieren oft, auch in unserem Denken. Mittlerweile muss ich sagen, ich glaube nicht an Zufälle. Ich glaube, dass alles in unserem Leben irgendwie einen Sinn hat, auch wenn wir diesen Sinn nicht immer verstehen. Nur diese Aussage bin ich sehr zögerlich, bei Menschen zu treffen, die momentan unter einer schweren Krankheit leiden und ich selber gesund bin. Da muss man sehr vorsichtig sein. Aber das, was ich gerade geäußert habe, ja, über den Sinn des Ganzen, spreche ich allgemein. Man muss aber vorsichtig mit der Aussage, wenn man mit Menschen zu tun hat, die momentan in einer sehr schweren Schicksalskrise, sage ich mal so, sich befinden. Wir interessieren uns von den Fakten. Für Gott ist wichtig die Einstellung, die Haltung, die wir haben. Wir versuchen, die Fakten zu erklären. Für Gott ist entscheidend wichtig, was für eine Haltung ich habe. Gott liebt dich. Ich habe dich schon immer geliebt, spricht er zu Jeremia. Und alles, was ich tue für dich, ist motiviert durch meine Güte. Ich weiß, das ist eine steile These, vor allem für Menschen, die momentan in einer schwierigen Situation sich befinden. Aber irgendwo müssen wir eine Basis schaffen. Und wie ich schon am Anfang meiner Predigt gesagt habe, ist die Basis, auf der wir stehen, unterschiedlich. Je nachdem, in welcher Situation wir uns befinden. Es ist aber immer gut, mit einem liebevollen Gott zu rechnen. Auch wenn man ihn nicht immer hautnah erleben kann. Der zweite Text befindet sich im Psalm 143, Vers 10. Psalm 143, Vers 10. David schreibt Folgendes. 143, Vers 10. Lehre mich tun nach deinem Wohlgefallen, denn du bist mein Gott. Dein guter Geist führe mich auf ebener Bahn. Das wichtigste Wort in diesem Text, der wichtigste Begriff für mich ist, lehre mich. Nachdem ich begriffen habe, dass Gott sich von mir interessiert, nachdem ich begriffen habe, dass er ein gütiger Gott ist, liebevoller Gott ist, auch konsequent, manchmal verborgen, manchmal sogar schweigsam. Nachdem ich verstanden habe, dass ich auch mit diesem Gott rechnen kann, sagt hier David, lehre mich. Lehre mich, deinen Willen zu erkennen. Was David an dieser Stelle sagen möchte, ist, dass die Erkenntnis des Willen Gottes ein Lernprozess ist. Es ist nicht etwas, was man einfach so hat. Und oft dauert es ein bisschen länger, bis ich einiges verstanden habe. Oft vergehen Monate, manchmal sogar Jahre, bis ich rückblickend einiges, was in meinem Leben in der Vergangenheit geschehen ist, besser einordnen kann. Es ist ein Prozess. Ich hatte im Gymnasium in Bulgarien zwei Arten von Lehrer. Die eine Lehrer sind diejenigen gewesen, die ihr Fach richtig gut kannten, nur ihr pädagogisches Können war leider nicht da. Sie konnten es einfach nicht rüberbringen. Und die zweite Gruppe von Lehrern waren diejenigen, die sehr gut ihr Fach beherrscht haben und sie wussten auch, wie man dieses Fach unterrichtet. Ich war nicht der begnadetste Mathematiker, sage ich ganz ehrlich, aber ich hatte gute Noten in Mathe, weil ich Glück mit meinen Mathelehrerinnen. Sie haben mir einfach den Stoff gut erklärt. Sie waren auf ihre Art und Weise so begabt, dass sie mich erreicht haben mit ihrer Art. Lehre mich, steht hier in dem Text. Und ich behaupte, dass Gott ein sehr, sehr guter Lehrer ist. Er kann streng sein, er ist konsequent, aber gleichzeitig besitzt er die besten pädagogischen Fähigkeiten im Universum und findet einen individuellen Weg zu jedem Einzelnen von uns. Der Unterschied, jedes Beispiel hinkt, sagt das deutsche Sprichwort, und dieses auch. Der Unterschied ist, dass meine Mathelehrerin sich nie für mein Privatleben interessiert hat, Gott sei Dank. Das hat sie auch nicht zu interessieren gehabt. Ja? Sie kam, sie hat ihren Stoff geliefert, auf eine gute Art und Weise, und dann war sie, Gott sei Dank, weg. Hat mir nie gefragt, ja, und hast du Liebeskummer oder so? Nee, sie hat nur Mathe unterrichtet. Bei Gott ist anders. Er kann uns nicht nur wichtige Erkenntnisse über ihn und über die Welt, in der wir leben, über uns selbst liefern, sondern er ist auch in der Lage, sich in unsere Situation, in unsere Privatsituation hineinzuversetzen. Warum? Weil er selber Mensch geworden ist. Weil er selbst als Mensch auf diese Welt gekommen ist und all das durchlebt hat, was wir als Menschen erleben müssen. Lehre mich. Der erste Punkt, es gibt einen gütigen Gott, auch wenn ich ihn manchmal nicht als gütig erlebe. Und um seinen Willen, um die Art und Weise, wie er mit mir handelt, besser zu verstehen, ist nicht etwas, was ich direkt nach der Taufe kann oder nachdem ich erfahren habe, dass es einen Gott gibt, sondern es ist ein Lernprozess. Es gibt manchmal Rückschläge in diesem Lernprozess. Die Frage ist aber, bin ich bereit, bei diesem Gott zu bleiben? Oder gebe ich es auf? Der dritte und der letzte Punkt, mit dem ich meine Ausführung hier abschließen möchte, und da habt ihr die Zeit, eure Fragen zu stellen, steht im 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 1. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 1. Ein ungewöhnlicher Text, den man nicht so oft liest, geschweige denn bei einer Predigt. Aber aus meiner Sicht für diese Predigt, für dieses Thema, ein super wichtiger Text. 1. Korinther, Kapitel 1, Vers 1. Und es steht, Paulus berufen zum Apostel Christi Jesu durch den Willen Gottes. Paulus berufen zum Apostel Jesu Christi, nicht durch Hananias, nicht durch einen anderen Propheten oder Apostel, sondern durch den Willen Gottes. Gott hat eine Aufgabe für dich. Ich glaube, dieser Text könnte auch heute so klingen. Wir suchen uns einen bestimmten Namen aus oder mehrere Namen nach dem Willen Gottes. Lehrer, nach dem Willen Gottes Arzt, nach dem Willen Gottes Vater oder Mutter, Gemeindeleiter, Gemeindeleiterin und so weiter und so fort. Gott möchte nicht, dass du arbeitslos bleibst. Er hat eine Berufung für dich. Und das ist eine tolle Nachricht. Ich finde das faszinierend, dass Gott es, dass es ihm nicht egal ist, wie wir unser Leben verbringen. Und das ist eine großartige Geschichte, wenn man früh genug erfahren hat, welche Berufung auf mich wartet. Ich finde es immer faszinierend, wenn Kinder im Alter von 8, 9 oder 10 sagen, ich möchte Arzt werden oder ich werde Ingenieur werden. Und wenn man ihr Leben so in den nächsten 10, 15, 20 Jahren begleitet und beobachtet, sieht man, dass sie auch ihr Ziel erreichen. Es gibt auch andere Kinder wie ich, die immer gesagt haben, ich werde nie Prediger werden. Solche gibt es auch. Aber die Berufung Gottes ist stärker und mächtiger als die Vorstellungen, die wir von uns und von unserem Leben haben. Gott eröffnet neue Horizonte von uns, motiviert uns, hilft uns, neue, unbekannte Wege zu gehen. Oft ist meine Sicht eingeschränkt, oft brauche ich Zeit, um die Berufung Gottes wahrzunehmen und auch seinen Plan zu erkennen. Die Herausforderung ist es nicht, ob Gott eine Berufung für mein Leben hat. Die Frage ist eher, ob ich offen bin, um diese Berufung zu erkennen. Die Frage ist nicht, ob es Gottes Wille ist, dass in meinem Leben was Gutes geschieht. Die Frage ist eher, ob ich sensibel bin, um zu erkennen, was er mit mir vorhat. Bin ich bereit, ein gewisses Bewusstsein zu entwickeln für das, was er mit mir geplant hat? Es ist kein Schema F, die ich am Anfang nicht angekündigt habe, aber es ist auf jeden Fall eine wichtige Erkenntnis für mich, als ich diese drei Texte gelesen habe. Gott ist die Basis meines Lebens. Ich habe dich immer geliebt, auch wenn du diese Liebe nicht immer gespürt hast. Zweitens, mach dich mal locker, sage ich mal so. Auch wenn du bestimmte Dinge nicht erkennst. Es ist ein Lernprozess. Du kannst nicht Differentialgleichungen in der zweiten Klasse lösen. Funktioniert nicht. Entspann dich. Alles hat seine Zeit. Gehe nur mit mir diesen Weg des Lernens zusammen. Und drittens, wenn du bereit bist, diesen Weg zu gehen, ich habe eine Berufung für dich. Es kann sein, dass diese Berufung dich manchmal überrascht. Es kann sein, aber dass du diese Berufung schon immer, auch als Kind, in deinem Herzen gespürt hast. Sei offen dafür. Vater im Himmel, ich danke dir für diese Zeit heute, für deine Offenbarung, für die Art und Weise, wie du jeden Einzelnen von uns erreichst, auf die spezielle und besondere, individuelle Art und Weise. Und ich bitte dich, großer Gott, dass wir offen sind für das, was du uns beibringen möchtest, unabhängig wie alt wir sind. Schenk uns offene Herzen für die Kraft deines Geistes. In deinem Namen. Amen.